lebt, hat also einen Gang zurückgeschaltet und legt nicht so viel Wert auf tagesaktuelle Errungenschaften und Informationen. Und vielleicht wollte auch Paulus zwischenzeitlich ein wenig zurückschalten, durchatmen. Die Beschreibung seines Aufenthalts in der Apostelgeschichte klingt zunächst tatsächlich nach einer Erholungspause im Stress der langen und arbeitsreichen Reise quer durch das römische Imperium. Doch ausgerechnet am Sabbat, so wird weiter erzählt, nimmt Paulus seinen Dienst wieder auf. Er sucht die Nähe der Juden, die in Philippi leben und sich freilich gerade an diesem Tag recht gut und vor allem versammelt finden lassen. Paulus erzählt ihnen von seiner persönlichen Begegnung mit Christus und vom Evangelium, das allen gilt. Und sein Zeugnis hat auch in Philippi Folgen. Schon bald gibt es hier die erste christliche Gemeinde in Europa. Einige Jahre später entsteht der Brief des Paulus an diese Gemeinde, den uns das Neue Testament überliefert. Es ist mit Sicherheit immer noch eine sehr junge Gemeinde, vielleicht 5, vermutlich nicht mehr als 8 Jahre alt. Ich habe selber noch nie in einer solch jungen Gemeinde gelebt, aber ich versuche mir das Gemeindeleben dort ein wenig auszumalen. Da herrscht mit ziemlicher Sicherheit eine deutliche Begeisterung vor. Es ist ja nicht nur die Gemeinde sehr jung, sondern auch die Gemeindeglieder sind Menschen, die ihren Weg noch nicht allzu lange in Jesu Nachfolge gehen. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, welchen Eifer neubekehrte Christen für ihre Gemeinde und für ihren Herrn an den Tag legen. Wie fragend sie sind, welche Weisheit andererseits oft schon in ihren Antworten liegt. Sie sind ganz häufig besonders treue Beter und lesen nahezu permanent die Bibel, in der sie sich oft nach kurzer Zeit auch schon erstaunlich gut auskennen. Sie scheinen nicht vieles lieber zu tun, als über Gottes Wort nachzudenken und sich mit anderen darüber auszutauschen. Sie leben ihr Christsein mit einer beneidenswerten Konsequenz und sie leben es so, dass man an ihrem Leben ablesen kann, dass sie Christen sind und welche Bedeutung das für sie hat. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes begeisterte Christen. Oftmals viel begeisterter als andere, die ihren Weg schon ganz lange mit Gott gehen. Zumindest scheint es so zu sein. Nicht immer muss das eine zutreffende Beobachtung sein. Auch in unserer Gemeinde gibt es, Gott sei Dank, diese ambitionierten und sprühenden Christen, aber sie bilden sicherlich nicht die Mehrheit. Die Gemeinde in Philippi, diese junge Gemeinde, war vermutlich voll von ihnen. Das birgt große Chancen und lässt auf ein vielfältiges und lebendiges Gemeindeleben schließen. Kein Wunder also, dass Paulus dieser Gemeinde einen Brief schreibt, der zeitweilig wie ein Liebesbrief klingt. Da schreibt ein in seine Gemeinde in Philippi geradezu verliebter Paulus Sätze wie: In allen meinen Gebeten denke ich an euch alle und danke dabei meinem Gott. Jedes Gebet für euch wird mir zum Dank. Oder: Ich kann gar nicht anders, als mich über euch zu freuen, denn ich trage euch alle in meinem Herzen. Ja, Paulus liebt diese Gemeinde, sie ist ihm ans Herz gewachsen und er vertraut ihr sein Innerstes an, wenn er zum Beispiel darüber schreibt, dass er im Grunde genommen des Lebens müde ist und gerne sterben würde. Er schreibt: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Oder auch: Das Sterben ist mir Gewinn. Es sind berühmte Verse, weil sie die Glaubenshoffnung der Christen ganz deutlich auf den Punkt bringen. Sie zeugen aber wohl auch davon, dass Paulus sein Leben nicht mühelos geführt hat und es ihm kein leichtes war. Diese tiefgreifenden Gedanken legt er den Philippern ganz offen dar. Eine Art Liebesbrief des Paulus also. Doch es gibt nicht nur freundliche Zustimmung in diesem Brief, sondern auch mahnende Worte, die Philipper davor bewahren sollen, von ihrem guten Weg abzuweichen. Beides, seine Zuneigung und seine Ermahnung, finden wir im folgenden Abschnitt vor, den wir heute näher betrachten wollen. Ich möchte aus dem Philipperbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 6-9 lesen. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn Paulus hier auch mahnende Worte findet, dann hat das nichts mit einer nicht eingelösten Schuld der Philipper zu tun. Und doch verlangt Paulus oder wünscht er durchaus etwas von den Philippern. Immer wieder in allen großen Abschnitten dieses Briefes, wie auch in Kapitel 4, taucht die Ermahnung auf, als ganze Gemeinde ein lauteres und unanstößiges Leben zu führen. Dieser jungen Gemeinde, die voller Christen ist, die für ihren Glauben brennen und denen Nachfolge ein tiefstes Herzensanliegen sein dürfte, denen sagt Paulus permanent, dass sie doch nach einem tadellosen Leben streben sollen. Wissen Sie das denn nicht? Beherzigen Sie das nicht? Unsere Gemeinde ist keine neu entstandene. Die brennenden Neubekehrten gibt es, wie gesagt, auch bei uns, aber sie sind eine Minderzahl. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist das Streben nach Vollkommenheit unsere tägliche Mühe? Bildet unser Tagesablauf ein alles umfassendes What would Jesus do? Wie oft würde Paulus uns diese Ermahnung in den Brief geschrieben haben? Es melden sich bei mir selbst und vielleicht auch bei euch schnell Gegenfragen. Sind wir nicht die bereits Erlösten? Sollten wir es nicht gerade unter Hinweis auf die Aussagen des Paulus an anderer Stelle tunlichst vermeiden, uns selbst erlösen zu wollen? Oder auf die Spitze getrieben, wozu brauchten wir dann noch Christi Blut, wenn wir schon selber untadelig sein könnten? Heiligsprechungsprozesse gehören zu den festen Einrichtungen der katholischen Kirche. Menschen, die ein ausgesprochen gottgefälliges Leben geführt haben, werden als in besonderer Weise verehrungswürdig vorgestellt und ihnen wird päpstlicherseits der Eingang in den Himmel versichert. In katholischer Glaubenspraxis führte das bis hin zur Anbetung dieser Heiligen. Evangelischen und an der Bibel als einziger Offenbarungsquelle orientierten Christen ist diese Praxis zu Recht ein Dorn im noch so ökumenefreundlichen Auge. Sagt Paulus nicht ganz deutlich, dass jeder Mensch, er selber an erster Stelle, Schuld vor Gott auf sich geladen hat? Uns Menschen mag das in manchen Fällen verborgen sein, aber es taucht doch bei jedem noch so großen Glaubensvorbild möglicherweise an irgendeiner Stelle eine Spur dessen auf, dass niemand vor Gott vollkommen ist. Neulich am Kaffeetisch unterhielten wir uns darüber, dass Martin Luther, den man ja mit Fug und Recht als großartigen Christen und lobenswertes Vorbild im Glauben bezeichnen darf, leider auch ein großer Antisemit gewesen ist, der den Juden alles Schlechte an den Hals wünschte. Es ist bedauerlicherweise nicht berichtet, dass er dies irgendwann einmal auch nur bereut hätte. Aus welcher Verblendung heraus auch immer er das tat, es lässt sich doch ganz deutlich die Fehlbarkeit eines jeden noch so frommen Menschen erahnen. Trotzdem ermahnt Paulus zu einem tadellosen Leben. In unserem Abschnitt wird dies nicht einfach nur ein weiteres Mal wiederholt, sondern es bekommt breiten Raum. Paulus fügt hier, kurz bevor er seinen Brief inhaltlich beschließt, ein Übrigens ein. Man könnte dies auch anders umschreiben. Bevor ich es vergesse oder was ich euch schon immer mal sagen wollte oder vielleicht jetzt bitte noch einmal besonders gut aufpassen. Dem folgt diese Aufzählung dessen, was ein tadelloses Leben ausmachen soll. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, Alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Die einzelnen Punkte hören sich zunächst einmal nicht besonders konkret an. Andererseits bleibt keineswegs offen, was gemeint ist. Einige der Stichworte möchte ich mit euch näher betrachten und euch zugleich einladen, das Nachdenken über diese Begriffe für euch persönlich fortzusetzen. Zunächst einmal steht hier, dass unser Leben wahrhaftig sein soll. Das heißt nicht nur, dass es nicht durch Lügen verunstaltet wird, sondern dass ich zu allem stehen kann, was ich sage. Dass ich es so meine, wie ich es sage, dass mein Wort etwas ist, dem man vertrauen kann. Sicherlich auch, dass ich anderen nichts vorheuchele. Wie oft meinen wir, anderen nicht sagen zu können, was wir wirklich denken, weil wir um unseren eigenen Vorteil bangen oder aber den anderen nicht verletzen wollen? Stehen wir dabei nicht manchmal in der Gefahr, nicht wahrhaftig zu sein? Kann es nicht auch dem anderen nützen, unsere ehrliche Meinung zu erfahren, statt einem Schein zu erliegen? Als Vater von zwei die Welt mit offenen und staunenden Sinnen betrachtenden Töchtern kenne ich Situationen, in denen ich ins Schwitzen gerate, weil die Gefahr droht oder es tatsächlich eintrifft, dass der Kindermund laut und entwaffnend ehrlich etwas ausspricht, was ich vielleicht auch denke, aber nicht zu sagen wage. Eine typische Situation dieser Art könnte die folgende sein. Sie ist ein bisschen konstruiert, aber doch nicht so ganz abwegig. Man betritt einen Fahrstuhl, die Türen schließen sich, sodass man für die nächste Zeit nicht wieder heraus kann, was normalerweise auch kein Problem darstellt. Prekärer wird es durch den Umstand, dass sich im Fahrstuhl bereits ein weiterer Mitfahrender befindet, dessen Körpergeruch durchdringend die knappe Raumluft erfüllt. Das kleine Wesen, das man an der Hand hält, nimmt dies natürlich auch wahr und sagt voller Inbrunst: Mann, das stinkt ja hier. Der nächste Satz könnte lauten: Papa, warum drückst du meine Hand so fest? Und vielleicht wird man sich beim nächsten Mal für die Treppe entscheiden. Dieses Beispiel mag banal sein und der Gewinn für den mit der Wahrheit Konfrontierten könnte in diesem Fall gering sein, aber vielleicht können wir es als ein Bild dafür verstehen, dass wir oft genug andere Menschen mit dem Problem, das sie ganz offensichtlich vor sich hertragen, alleine lassen und lieber so tun, als würden wir dieses Problem gar nicht wahrnehmen. Dabei geht es nicht in erster Linie um Fremde. Sind wir gerade in unseren familiären oder freundschaftlichen Beziehungen oder auch in unserer Gemeinde wahrhaftig genug, um des anderen und um unserer selbst willen? Sagen wir frei unsere Meinung zu offenen Fragen in dieser Gemeinde? Das nächste Wort in Paulus Liste lautet edel oder ehrbar. In längst vergangenen Zeiten und in weit entfernten Ländern, zum Teil auch heute noch, gab und gibt es Gesellschaftsordnungen, in denen wenige Edle einer breiten Masse von Menschen gegenüberstehen, die mehr oder weniger rechtlos sind und mit denen man dementsprechend achtlos meint, umgehen zu dürfen. Diese Menschen zweiter Klasse wurden und werden als nicht ehrbar empfunden. Man muss sie nicht nur nicht ehren, man meint sogar, dies gar nicht tun zu können. Im Gegensatz dazu haben wir nicht nur die Freiheit, einen jeden anderen Menschen zu ehren, wir haben auch die Möglichkeit, an unserer eigenen Ehrbarkeit zu arbeiten. Ich glaube, es geht dabei nicht darum, zu versuchen, bei anderen Eindruck zu schinden, damit sie zu mir aufsehen. Das hieße, Ehrbarkeit mit Eitelkeit zu verwechseln. Aber wem kann und möchte ich Ehre erweisen? Wer fordert mich geradezu dazu heraus? Ehrbarkeit können Menschen sicherlich auf verschiedenem Wege erlangen. Ich denke aber, dass es wohl immer etwas mit einer gewissen moralischen Unversehrtheit zu tun hat, die mich in die Lage versetzt, etwas aus dem Mund eines solchen Menschen besonders anzuerkennen. Insofern ist es vielleicht erklärlich, weshalb Politiker oft nicht mehr als solche zuverlässigen Autoritäten gelten. Ehrbarkeit hat für mich auch etwas mit Vorbildlichkeit zu tun. In meiner Gemeinde gab es für viele Jahre einen Jugendleiter, der mit seiner lockeren, witzigen, jung gebliebenen, aber auch und gerade mit seiner theologisch fundierten Art für mich und andere ein Vorbild war, eine Autorität. Das war jemand, von dem ich mir auch etwas Kritisches hätte sagen lassen, was ich mir vielleicht, wenn es meine Eltern gesagt hätten, zum Beispiel nicht angehört hätte. Das war, glaube ich, kein Personenkult. Manchmal habe ich auch eine andere Meinung als er gehabt und dennoch hat er mich ein ganzes Stück geprägt und ich habe ihn in gewisser Weise verehrt, für ehrbar erachtet. Als ich bereits erwachsen war und auch diese Gemeinde schon verlassen hatte, musste ich mit ansehen, wie dieser Mann seine Frau und seine Familie verließ, zugunsten einer anderen Frau aus der Gemeinde, die ebenfalls eine Familie zurückließ. Damals sind nicht nur zwei Familien zerbrochen, sondern für mich ist dabei auch eine Glaubensautorität zerschellt. Im Grunde genommen hat damals alles, was bis dahin für mich an diesem Menschen ganz wertvoll war, an Wert verloren. Wer weiß, ob nicht, wenn ich jünger oder unsicherer gewesen wäre, auch mein Glaube daran zerbrochen wäre oder zumindest Schaden genommen hätte. Vielleicht war es oder ist es diesem Menschen gegenüber ungerecht, sein früheres Leben so und sein späteres so gnadenlos miteinander aufzurechnen. Aber ich glaube, das ist zumindest ein Aspekt dessen, was damit gemeint sein könnte, dass wir ehrbar sein sollen. Der nächste Punkt in der Liste heißt gerecht. Und er führt mich wieder zu meinen Kindern. Jeder, der mit Kindern zu tun hat, kennt ihr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Genau diese Eigenschaft hat bei uns unter anderem dazu geführt, dass wir uns im Kalender markieren müssen, welches Kind an welchem Tag Erster ist. Erster beim Anziehen, beim Frühstücksbrötchen, beim Zähneputzen und so weiter den ganzen Tag hindurch bis zum letzten Trinken vor dem ins Bett gehen. Vielleicht reicht dieser kleine Einblick in unser Familienleben schon aus, um zu zeigen, dass Gerechtigkeit auch zwanghafte Züge bekommen oder aber zu bloßem Abrechnen verkommen kann. Die Bibel spricht in der Regel ganz anders von Gerechtigkeit. Jemand ist dadurch gerecht, dass er richtig handelt. Jemand ist dadurch gerecht, dass er eine überaus weise Entscheidung bei einem schwer zu durchschauenden Problem treffen kann. Denken wir etwa an Salomos Vorgehen, mit dem er die rechtmäßige Mutter eines Babys herausfand. Gottes Gerechtigkeit wird im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg so beschrieben, dass der einzelne Mensch im Blick ist und nicht, dass er in Relation zu den anderen gesetzt wird. In diesem Sinne gerecht zu sein, könnte also bedeuten, großzügig und die ganz individuelle Lage meines Gegenübers in Betracht ziehend, mich ihm gegenüber zu verhalten und ihm das zu geben, was er braucht. Nicht das, was andere bekommen und was er deswegen auch bekommen sollte, sondern das, was er braucht. Gerecht bin ich dann, wenn ich dem anderen gerecht werde und ihn nicht an meinen Maßstäben aburteile, sondern ihn in Liebe annehme. Rein lautet der nächste Orientierungsbegriff in unserer Aufzählung. Nicht nur sauber, sondern rein, so lautete vor Jahren der Slogan eines Waschmittels. Und an strahlend weiße Wäsche mag man zunächst denken, wenn man das Wort aus unserem Vers vernimmt. Reinheit als Steigerung von Sauberkeit, aber auch als Abwesenheit jeglicher Makel verweist uns an die Opfergebote des Alten Testaments. Die Vorschriften für Priester und Opferungen nehmen breiten Raum in 2. bis 5. Mose ein. Und bis heute gehören zum Judentum und zu anderen Religionen Reinigungsbräuche und Rituale zum Glaubensleben dazu. Sie haben zum Zweck, durch äußere Reinheit auch eine innere Reinheit herzustellen oder zu zeigen. Für den judenchristlichen Leser der damaligen Zeit schwingt es sicherlich mit, wenn er hier an dieser Stelle diesen Begriff hört. Ich glaube, praktische Übungen zur spirituellen Reinigung sind uns dagegen eher weniger vertraut. Lediglich die Symbolik der Taufe verweist in diese Richtung. Darüber hinaus aber hat Paulus ja auch uns ein Verständnis dafür bereitet, dass etwa unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den wir reinhalten sollen. Und dabei darf und soll ich ganz selbstbezogen auf mein eigenes Leben sehen und vor der eigenen Tür den Dreck wegkehren, den ich in meinem täglichen Leben zulasse. Wo verunreinige ich mich durch schmutzige Gedanken und den Geboten Gottes widersprechende Verhaltensweisen? Wo sind meine Grundsätze nicht mehr glasklar Christusgemäß und meine Worte nicht mehr lupenrein? Lautet mein Slogan nicht nur oberflächlich sauber, sondern durch und durch rein? Nach so viel moralischer Strenge bin ich über den nächsten Stichpunkt besonders froh, weil er etwas betrifft, was uns, so denke ich, ohnehin erstrebenswert erscheint. Das Liebenswerte. Liebenswert wollen wir sicherlich sein, denn was liebenswert ist, wird geliebt. Oder nicht? In den Samstagszeitungen findet sich in aller Regel ein Abschnitt unter dem Titel Partnervermittlung. Hier treten Menschen in Erscheinung, deren Liebenswürdigkeit offenbar bisher verborgen geblieben ist oder zumindest niemanden dazu gebracht hat, ihr mit Liebe zu begegnen. Dass jemand liebenswert ist, macht sich erst dann positiv für ihn bemerkbar, wenn es jemanden gibt, der dies erkennt und darauf tatsächlich mit Liebe reagiert. Paulus wollte freilich mit diesem Aufruf nicht massenhaft Ehen in Philippi stiften, aber er wollte wohl zumindest den tiefer gehenden Blick füreinander schärfen. Heute kann man leider oft hören, dass die christliche Botschaft auf ein "Habt euch alle lieb" reduziert wird. Das ist natürlich völlig unangemessen, aber dennoch gehören die Liebe untereinander und der Blick für das Liebenswerte an meinem Mitmenschen auch heute noch zu den Kennzeichen christlicher Gemeinschaft. Das verlangt eine positive Perspektive auf meine Umwelt. Einfach ist es, die Fehler und alle die mich abstoßenden Aspekte anderer zu sehen. Eine Herausforderung besteht allerdings darin, meinen Blick auf das Liebenswerte zu wenden. Täten wir nicht uns selbst einen großen Gefallen, wenn wir mehr das Liebenswerte an unseren Mitmenschen in den Blick nehmen, statt uns selbst zu ärgern oder zu versauern an all dem, was uns an anderen stört? Und sind wir nicht alle Menschen, denen es besser ginge, wenn eine solche Perspektive auch uns träfe? Die Liste des Paulus geht noch ein klein wenig weiter und er weist abschließend darauf hin, dass ja die Philipper bereits viel gelernt und empfangen und gehört und an Vorbildern gesehen haben, also über viele unterschiedliche Sinne wahrgenommen haben, was Gottes Wille ist. Das ist, glaube ich, bei uns in der Regel nicht anders. Und ich denke wirklich, dass die meisten von uns gut Bescheid wissen über Gottes Willen. Paulus mahnt die Philipper und uns dazu, unserem fundierten Wissen nach auch zu handeln, das theoretische Wissen in die praktische Tat umzusetzen. Diese Mahnung gilt den im Glauben brennenden Philippern. Wie viel mehr dürfte sie mir und uns gelten? Dabei geht es Paulus auf keinen Fall darum, die Christen von ihrer Erlösungsbedürftigkeit zu befreien. Sein eigenes Leben gab ihm Zeugnis davon, dass dies schlechterdings unmöglich ist. Was Paulus aber ebenso realistisch im Blick hat, ist zum einen, dass unser Glaube immer auch ein gefährdeter Zustand ist, der wohl in umso größerer Gefahr steht, je mehr wir aufhören, unser Leben zu überdenken und auf Gott und seinen Willen hin auszurichten. Das heißt im Umkehrschluss, dass unser Glaube umso fester und gesicherter ist, je bewusster wir unser Handeln immer wieder nach Gottes Geboten und Vorstellungen ausrichten. Zum anderen ist es Paulus bewusst, dass der einzelne Christ wie auch die Gemeinde Christi immer im Blickfeld ihrer Umwelt liegen. Viele Menschen sind nicht durch die frohe Botschaft selbst abgeschreckt vom Glauben, sondern durch die Menschen oder die Kirchen und Gemeinden, die für diesen Glauben stehen. Als Christen ist es unser Auftrag, unsere Verantwortung und unsere Chance, durch das Leben des Einzelnen und durch die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft leben, Zeugnis abzulegen vom Evangelium und von Gottes Willen für uns Menschen. Dies aber kann nur glaubhaft und überzeugend wirken, wenn wir unser Leben mit Worten und Taten auf Christus hin ausrichten und dadurch unseren Mitmenschen Orientierung bieten können. Wenn wir überlegen, wie wir Menschen in die Gemeinde holen oder wie wir unseren Mitmenschen das Evangelium verkündigen können, dann sollten wir uns dessen bewusst sein und es uns bewusst machen, was die Menschen sehen und erleben, wenn sie zur Gemeinde kommen und was für ein Mensch ihnen eigentlich in unserer Person begegnet. Martin Luther hat einmal die Spannung zwischen dem, was wir sind und dem, was wir sein sollten, sehr klar auf den Punkt gebracht, indem er sagte: Dies Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden. Überhaupt nicht ein Wesen, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Wir befinden uns auf einem Weg, auf dem uns Paulus ein guter Wegweiser ist. Doch wir sind nicht ohne weiteres in der Lage, diesen Wegweisungen zu folgen. In Vers 6 und 7 lesen wir: Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dass der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken bewahrt, ist die unbedingt notwendige Voraussetzung dafür, dass wir uns auf alles das konzentrieren und es leben können, was Paulus hier anführt. Was für eine Zusage für uns, die wir zwar hierzulande in einer Gesellschaft ohne Krieg, aber dennoch keineswegs ohne Anfechtung leben. Paulus verwendet einen Begriff aus dem militärischen Sprachgebrauch, der uns hier in der Übersetzung als bewahren begegnet. Friede Gottes meint also, dass unser Herz und unsere Gedanken in einer festen, wohlbewachten, uneinnehmbaren Burg sind. Und es heißt, dass Gott nicht gegen uns, sondern für uns ist, dass wir mit ihm Frieden haben. Die letzten Worte dieses Abschnitts wiederholen diese Zusage noch einmal mit einer kleinen Akzentverschiebung. Statt vom Frieden Gottes schreibt Paulus nun vom Gott des Friedens. Wir dürfen nicht allein Anteil am Frieden Gottes haben. Nein, Gott selbst, der Gott des Friedens, ist bei uns. Amen.